Und ich habe halt ein ganzes neues Königreich dazu gewonnen. Und das ist halt Gefühle, Verbindungen, gute Beziehungen, mehr Freundschaften, Liebe, körperliche Gesundheit und, und. Also da ist ganz, ganz viel Schönheit dazugekommen. Und ich glaube, mein Schreiben profitiert letztlich davon, weil ich halt viel mehr Tiefe habe. Also das, was ich tue, kommt nicht mehr nur aus dem Kopf, sondern kommt halt auch aus dem Körper und dem Herz.
Hallo und herzlich willkommen beim New Work Man Podcast. Wir sind auf der Suche nach unperfekten Vorbildern und neuen Narrativen von Männlichkeit für eine neue Arbeitswelt. In diesem Podcast sprechen wir dafür mit Männern, die die ausgetretenen Pfade traditioneller Männlichkeit verlassen und sich auf ihren persönlichen Weg gemacht haben. Wir wollen dabei in die Tiefe gehen, persönliche Geschichten teilen, aber auch Arbeit und Gesellschaft im Blick behalten. Unser heutiger Gast ist der mehrfach preisgekrönte Journalist und Autor Raphael Thelen. Raphael berichtet in seiner Arbeit häufig über Extreme, den arabischen Frühling, den Bürgerkrieg in Syrien, Fluchtrouten oder auch den Aufstieg der Rechten in Ostdeutschland. Er schreibt regelmäßig für den Spiegel und die Zeit und beschäftigt sich in den letzten Jahren intensiv mit den Folgen des Klimawandels und handelt als Aktivist für eine gerechtere Klimapolitik. Wir wollten von Raphael wissen, was er zwischen und während all diesen Stationen über Männlichkeit gelernt hat. Und haben dann doch vor allem über einen sehr persönlichen Wendepunkt gesprochen und noch gefragt, welches Ritual allen Männern mal guttun würde. Und jetzt geht's los.
Ja, herzlich willkommen, Raphael. Wir freuen uns, dass du hier bist und sind gespannt, wie sich das hier so entfaltet zwischen uns, das Gespräch.
Genau, und wir haben eine Einstiegsfrage. Und die Einstiegsfrage, die stellen wir dir jetzt ganz offen und du kannst mal kurz überlegen, wo du da anfangen möchtest. Und die Einstiegsfrage ist, wie bist du der Mann geworden, der du heute bist? Für die Zuhörenden, der Raphael guckt im Raum rum und lässt die Frage etwas wirken.
Ich glaube, über viele Schritte. Also das ist ja so eine breite, weite Frage. Kann man jetzt mit dem Beginn des Ackerbaus anfangen, als einer weit verbreiteten Theorie zufolge das Patriarchat entstand? Oder mit meiner Geburt oder im Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, da gab es viele mögliche Anfangspunkte und Wendepunkte in dieser Geschichte.
Verstehe.
Und was ist für dich ein Punkt, wo du für dich sagen würdest, das ist etwas, wo du individuell auf deiner sozusagen biografischen Reise den Anfang genommen hast, in dem Sinne, als Mann auf die Welt zu gucken, sage ich mal.
Ich finde das immer so, also warum ich mich auf viel mit Männlichkeit auseinandergesetzt habe, ist so ein Satz, den ich mal gelesen habe, so das Erste, was über einen Menschen gesagt wird, wenn er auf die Welt kommt, ist, entweder ist er ein Mädchen oder ist er ein Junge. Und ich glaube, dieser Moment prägt uns dann alle für unser ganzes Leben. Und dann können wir alle überlegen, wie wollen wir jetzt damit umgehen, mit dieser Zuschreibung, mit dieser Sozialisierung, die ja erstmal auch für uns lange unbewusst passiert, bis wir dann die Möglichkeit haben, wenn wir eine gewisse Reife erreicht haben, zu sagen, aha, nee, eigentlich passt mir diese Sozialisierung nicht oder ich will sie in Teilen hinterfragen.
Voll, und ich würde da sogar noch ein Stück weitergehen. Das ist ganz interessant, eine kleine Anekdote. Als meine Tochter noch im Bauch war von meiner Frau und wir beim Ultraschall waren, da weiß ich noch, wie dieses Bild gemacht wurde und der Arzt in dem Fall so einen roten Layer drüber gemacht hat. Also sozusagen die Schublade ging auf, noch bevor Polly geboren wurde. Ne? Es war sofort, ah ja, ist ein Mädchen, rot. Und ich weiß noch in dem Moment, wo ich war so, oh krass, okay, jetzt ist so die erste, jetzt so die erste Einordnung, der erste Stempel, die erste Schublade ist irgendwie gerade aufgegangen. So. Nur das dazu. Und ja, und ich finde es irgendwie interessant, glaube ich, noch ein bisschen von dir zu hören, ja. Also habe ich auch deine Frage, Daniel, verstanden. So, wann hast du dich das erste Mal so als Mann irgendwie bewusst
wahrgenommen? Wann fing vielleicht auch die Auseinandersetzung damit an? Wann hast du irgendwie das realisiert? Was sind vielleicht so die ersten Ideen und Impulse oder Gedanken und Bilder, die dazu kommen bei dir?
Also als Mann wahrgenommen habe ich mich ja wahrscheinlich immer, also schon als Kind werde ich mich ja als Junge wahrgenommen haben. Aber ich bin jetzt auch, kenne mich da in so einer frühkindlichen Sache genug aus. Ich glaube, es gab halt irgendwann so einen Shift dann dahin, das erstmal zu problematisieren, meine Prägung als Mann. Und die ist so ein paar Jahre her. Aber ganz lange, klar, war ich irgendwie Mann und als habe mich damit sicherlich nicht bewusst auseinandergesetzt, aber sicherlich mich entsprechend verhalten. Also sicherlich auch mich sehr stark daran orientiert. Also ich habe sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne sehr viel getrunken. Hatte sicherlich so einen Kodex von Hartsein, hatte sicherlich so einen Kodex von Schwäche, Weichsein, Gefühle abwerten. Ich glaube, seinen konkretesten Niederschlag fand das, dass ich dann nach dem Studium 2011 in den Nahen Osten gezogen bin, dann erstmal Kriegs- und Krisenreporter war, irgendwie in Libyen war und in Syrien und in Afghanistan, die ägyptische Revolution miterlebt habe, auch da zu viel getrunken habe, und sehr wenig auf mich und mein Wohlergehen geachtet habe, auch weil ich so einen starken Gerechtigkeitsimpuls habe und mich das dahin getrieben hat. Und auch, weil es einfach aufregend war und spannend und ich Journalist war und sein wollte und es einfach aufregend war. Aber sicherlich gab es auch völlig toxische männliche Züge an dieser ganzen Sache. Genau, also ich glaube, ich habe sehr viel in dieser Welt gelebt, ohne das groß zu reflektieren. Auch sehr zu meinem Schaden sicherlich, sehr zum Schaden meiner, ich glaube, mentalen und körperlichen Gesundheit. Und dann gab es halt vor einigen Jahren da einen Wechsel und eine Bewusstwerdung.
Darf ich dich noch mal kurz fragen? Ich finde es super spannend. Da sind gerade direkt 10 Dinge aufgegangen, wo ich dachte, da würde ich jetzt voll gerne nachfragen. Auch was du gerade schon kurz angerissen hast, dass du dann nach dem Studium über den arabischen Frühling berichtet hast, in die Länder gegangen bist und das auch direkt mit dem Thema Männlichkeit gerade ja schon verknüpft hast. Wo kommst du denn eigentlich her? Und was sind denn, du hast eben gesagt, so diese, also der Raphael von heute hat sozusagen gesagt, ja, es gibt ja auch ganz viele unbewusste Muster, die dann prägen. Und an dem, was sind denn Dinge, die so in deinem Umfeld selbstverständlich männlich waren, in dem Sinne vielleicht auch, oder die du so als selbstverständlich männlich mitgenommen hast? Und damals vielleicht gar nicht so bewusst auch.
Ich glaube, es ist wirklich so ein ganz klassischer, klischeehafter Männerwerdung, die so ein bisschen also ich bin 85 geboren, ein bisschen meine Generation, glaube ich, so sehr unhinterfragt stattgefunden hat. Also sicherlich viel arbeiten, was ich auch eben so ein bisschen aufgezählt habe, sicherlich irgendwie Emotionen sind nichts, was für einen Mann auch nur zur Verfügung steht, aber eigentlich eher sogar abgewehrt wird. Also ich weiß immer noch, dass wir uns unter Freunden ewig lange einfach die Hand gegeben haben zur Begrüßung, anstatt uns irgendwie mal zu umarmen. Und selbst als wir uns anfingen zu umarmen, war das eigentlich eher so ein Abklopfen, so ein gegenseitiges. Wie gesagt, es war immer so ein, wer kann am meisten saufen? In der Abi-Zeitung stehe ich als größter, was stand dran? Nicht Partylöwe, sondern Sauf irgendwas. Also solche Sachen waren sicherlich total wichtig. Irgendwie so eine Gewalttoleranz, auch wenn ich mich nie geprügelt habe, aber so eine Faszination dafür, wobei das auch wieder, und da wird das halt alles schon wieder viel größer als, also da kommen dann schon so andere Themen rein. Ich glaube, es ist so Sekundärtraumatisierung, die in Deutschland ein großes Thema ist, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube einfach, zwei kaputte Großväter, die aus dem Krieg zurückkamen und geprügelt haben, haben sicherlich ihres getan, da auch so eine emotionale Verpanzerung bei meinen Eltern hervorzurufen, die dann sicherlich tertiär Traumatisierung bei mir hervorgerufen hat und. Also ist das jetzt, also klar, auch dieser Krieg kann man dann wieder auf das Thema Männlichkeit zurückdrehen und Frauen führen glücklicherweise seltener Kriege als Männer. Deswegen glaube ich, habe ich auch anfangs mit dieser langen naja, dieser langen Kette angefangen von Gedanke, die dann ja irgendwann vor sehr vielen tausend Jahren anfängt. Deswegen, ich habe mich dann, glaube ich, eher im Scherenschnitt irgendwann als Mann begriffen. Also man, oft sind es ja Krisen oder große Herausforderungen, die einen dann dazu bringen, bestehende Muster zu hinterfragen.
Und also ich finde es super cool, dass du diese Verbindung baust zwischen deiner Biografie für dich und aber das dann genealogisch oder genealogisch, das ist echt ein schwieriges Wort, also sozusagen die Ahnenweise auch mit Blick auf Männlichkeit, ne, und das, du hast ja vorhin auch schon von Ackerbau gesprochen und was da eigentlich für eine wahnsinnige historische Wucht hinterhängt, also wie so eine Welle, die sich ja durch die ganzen Generationen immer durchdrückt. Und dann hast du gerade gesagt, du hast gerade die Metapher von der Schere benutzt, also so richtig dieses Abschneiden. Und also mein Bild, was so bei mir im Kopf entsteht, ne, ist so, okay, der Raphael kommt dann, ich sag mal trinkfeste Raphael, ne, geht in den Nahen Osten und hat sicherlich, bist ja dann einfach viel näher dran gewesen an dieser krassen Umwälzung, die ja dann teilweise auch ganz aufgeblüht und teilweise ja krass wieder unterdrückt, abgebrannt wurde sozusagen. Und war das in dieser Zeit, wo du angefangen hast, sozusagen diese Hinterfragen oder neue Fragen zu stellen mit Blick auch auf Männlichkeit? Oder war das danach? Also wie kam dieser Punkt, wo du dann für dich gemerkt hast, ist ja meistens erst so ein bisschen so eine innere Spannung, so ein, da ist irgendwas und irgendwann kommt ja so, es geht um diese Fragen oder um dieses Thema.
Da unten war da wenig Platz für. Was heißt da unten, da drüben? Das war halt wirklich Reporter sein, sehr viel rumfahren, auf dem Tahrirplatz war es dann auch einfach wirklich tagelang durch Tränengasnebel durchwarten. Mhm. In Afghanistan war es in gepanzerten Fahrzeugen rund um Kunduz unterwegs sein, also das war nicht der Punkt. Und es auch gut finden, also es war ja auch aufregend und super. Ich will die Zeit gar nicht missen, ich ordne die halt mittlerweile anders ein. Ich glaube, dass ich da vieles gesucht habe und vieles gefunden habe, aber auch vieles verloren habe. Und dann bin ich von dort weitergezogen, habe dann lange nach diesen Themen über Migration und dann über Ostdeutschland berichtet. Und letztlich ist dann vor einigen Jahren mein Vater relativ überraschend und in einer kurzen Zeit an Krebs erkrankt und gestorben. Und das war für mich der große einschneidende Punkt. Das war für mich eigentlich das erste Mal, dass ich seit Jahren, vielleicht solange ich mich habe erinnern können, geweint habe. Und zwar in einer Art und Weise, wo ich mal nicht die Kontrolle hatte. Ist, glaube ich, auch so ein typisches Männer-Topos von immer die Kontrolle behalten und haben, auch über den eigenen Körper. Der Geist, der alles kontrolliert. Und das war auf einmal mal weg. Und eigentlich bin ich so, ich weiß noch, ich bin mit meiner Mutter, meine Mutter kam dann und ich saß auf dem Beifahrersitz in ihrem Auto und war, ja, bin so in mir zusammengesackt, war so ein Häufchen Elend. Hatte nicht die Kontrolle. Und da brach sowas auf und das konnte ich aber zu dem Zeitpunkt auch gar nicht einordnen, nur dass es so war. Und das, genau, es gab so mehrere Momente über die Erkrankung meines Vaters hinweg und dann seinen Tod. Und ich dachte eigentlich danach, ich ziehe jetzt zurück nach Berlin. Also ich war für die Zeit der Erkrankung meines Vaters zurück nach Bonn gezogen, um mich um ihn zu kümmern. Und eigentlich dachte ich, ich ziehe zurück nach Berlin und nehme so mein altes Leben wieder auf und bin wieder Reporter und habe Spaß in dieser großen, schönen Stadt. Und dann merkte ich aber, dass sich irgendwas verändert hatte und wusste aber nicht was, nur dass ich nicht wieder da einfach weitermachen konnte, wo ich zuvor aufgehört hatte.
Und wie, also, was mich nur interessiert, kannst du mal schauen, ob das für dich passt oder nicht, aber hast du mit deinem Vater auch gesprochen darüber? Oder also wie war so der Kontakt? Worüber habt ihr gesprochen? Hast du auch
über Mannsein gesprochen oder war das Tabu, über Gefühle oder kam das irgendwie zur Sprache oder war das eher so ein, so dein Prozess, der so ein Stück weit so in deiner Welt stattgefunden hat, während dein Vater krank geworden ist?
Ja, das ist ganz spannend. Mein Vater hat, witzigerweise durch die Trennung von meiner Mutter, ungefähr 10 Jahre vorher, was für ihn sehr überraschend kam und sehr als ein Schock, hat er, der Handwerker war, lange Zeit eine kleine Baufirma hatte, dann aber auch später nicht mehr und genau, der nicht viel mit Gefühlen zu tun hatte, der nicht auch keinen theoretischen, intellektuellen Zugang zu solchen Themen hatten. Aber er hat dann jemanden getroffen und diese Person sagte ihm so, hey, mach doch, es gibt so integrative Atemarbeit. Und ausgerechnet mein Vater, der sein Leben lang Betonplatten gegossen hatte, hat dann eine 3-jährige Ausbildung zum integrativen Atemtherapeuten gemacht und hat ganz viel von der, ja, von der Traumatisierung, die er auch in seiner Kindheit erfahren hat, die sicherlich nicht nur Männer erfahren, aber die bei ihm natürlich eine bestimmte patriarchale, maskuline Ausformung hatte, hat er da aufgebrochen und ist dann ganz weich geworden, was uns Kinder auch erstmal überfordert hat. Es gab dann so Szenen, wie dass unser Vater uns zur Verabschiedung umarmen wollte und ich war so, Papa, wir uns noch nie umarmen zur Verabschiedung, was möchtest du jetzt? Also mein Vater ist da ganz viele Schritte gegangen und die ich und er, und dann hat er daraufhin noch ein Jahr lang ein Männertraining gemacht, wo er halt diese Themen nochmal spezifisch in einem ein Jahrestraining für Männer angeguckt hat. Und er meinte immer so, Raphael, das wäre auch für dich toll, mach das mal. Da sind auch junge Männer dabei. Und ich war immer so, Papa, was willst du denn? Mir geht's doch gut. Ich bin auch im Nahen Osten und trinke viel Bier. Was soll es mir denn besser gehen? Ja, genau, ich hatte also gar keinen Zugang zu. Und habe das auch nicht verstanden. Ich habe das schön. Und also mein Vater hat eigentlich für uns viele da so einen Weg bereitet. Auch wenn ich den dann gar nicht gehen konnte in dem Augenblick. Meine Schwester hat dann aber auch diese Atemausbildung gemacht, die hat ihr sehr gut getan. Und ich bin den Weg dann quasi, mein Vater hat eigentlich so angefangen, Emotionalität in die Familie reinzubringen und eine Weichheit. Und dadurch hat sich das Verhältnis zu meinem Vater auch nochmal geändert. Aber ich selber konnte den Weg dann eigentlich erst anfangen zu gehen, durch diesen großen Schock, durch dieses große Aufgebrochenwerden durch seinen Tod.
Ja, danke fürs Teilen. Ich finde das interessant, was das auch für einen Einfluss auf dich hat. Ich stelle mir gerade die Frage, ob unseren Zuhörenden, ob denen allen klar ist, was Traumatisierung bedeutet. Ne? Wir haben jetzt ein paar Mal das Wort auch gehört. Kannst du ganz kurz nochmal schildern, was du da damit meinst? Also ohne jetzt zu Fachtermini-mäßig da einzusteigen, aber so ein bisschen so eine Idee, für manche ist das vielleicht auch was Neues.
Ich kenne mich da auch gar nicht so gut aus. Aber letztlich ist eine traumatische Erfahrung eine, in dem Fall emotionale Erfahrung, die einen Menschen überfordert, die er nicht im Augenblick sofort verarbeiten kann und deswegen halt weggepackt wird ins Unterbewusste oder in den Körper. Und dann ist sie aber nicht weg, sondern spielt immer im Hintergrund immer noch eine Rolle. Und eine Trauma-Antwort kann zum Beispiel einfach sein, dass man sich von seinen gesamten Gefühlen abschneidet, weil sie zu schmerzhaft sind, zu groß, um sie zu fühlen.
Finde ich eine richtig gute Erklärung.
Und in meinem Kopf entsteht so das Bild, ich finde das einfach krass, weil du, das ist meine Vorstellung natürlich, dass du da im Nahen Osten wahrscheinlich ja auch mit viel Leid und Schmerz konfrontiert bist und dann kommst du zurück so nach Deutschland und wird ja wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen sein, aber dann bist du auf einmal in einer Situation, wo das, ich sag mal, das kollektive Leid, was du vorher erfahren hast, natürlich unwesentlich ein ganz anderes Dimension, ich will es gar nicht gegeneinander aufgleichen, aber das ist so diese kollektive Wucht von ganzen Gesellschaften, die in Bewegung und zerrissen und Hoffnung und alles, was ne, damit schwingt, das ist ja dann auch im gar nicht sagen im Kleinen, aber im Privaten dann wieder trifft. Und fand das so, auch wie du es beschrieben hast, so berührend, deswegen habe ich auch das Wort benutzt, weil ich das selber auch kenne in anderen ähnlichen Situationen, dass so dieses, ich habe gar nicht mehr die Kontrolle und ich kann auch gar nicht die Emotionen mehr kontrollieren, die ich vielleicht jahrelang im Kontext dessen, dem ich mich bewegt habe, wie bei dir jetzt in so einer extremen oder in vielen Extremsituationen, so hört es sich für mich zumindest an. Und dass das häufig ja auch die Momente sind, wo dann eigentlich nur noch loslassen geht irgendwann.
Ich habe das, glaube ich, weniger als loslassen empfunden, sondern wie so ein ich habe darüber auch verschiedentlich geschrieben und ich habe es dann immer beschrieben, als wie wenn so Schleusentore aufgebrochen werden. Ich habe das Gefühl, ich hatte mich eigentlich sehr verpanzert emotional, wie so viele Männer klassischerweise das gelernt haben zu tun. Jungs weinen nicht. Und dass dieser Panzer einfach in dem Augenblick dann aufgesprengt wurde. Und es dann so aus mir rausfloss. Und das hieß aber nicht, dass es dann auch einfach auf einmal da war. Also ich habe dann das eine Mal geweint oder auch noch ein zweites Mal bei der... Und... Genau. Und dann war es aber nicht, dass ich jetzt der total super emotionale Mann war, sondern ich habe nur begriffen, so, ah, Moment mal, da ist eine ganze Welt von Emotionen, von Gefühlen, die ich gar nicht kenne. Ich kenne meinen Kopf gut, ich liebe meinen Intellekt und das bin ich. Das war so ein bisschen mein Selbstbild. Mhm. Und dann habe ich begriffen, so, ah, da gibt's auch noch Emotionen. Und dann war da die Frage, also es klingt auch unglaublich doof in der Rückschau, aber so geht's ja, glaube ich, leider vielen. Ja, und dann war da auch die Frage, so, welche schönen Gefühle habe ich nicht gefühlt? Also wenn ich ja die Trauer nicht spielen konnte und den Schmerz, konnte ich dann auch schöne Gefühle nicht spüren. Und das war erstmal so als Frage da. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, ja, begleitet die mich eigentlich immer noch. Und es ist immer noch so eine Leitfrage, die ich in meinem Leben habe.
Und das würde mich auch ein bisschen noch interessieren, also wie ich das so höre von dir, dass mit deinem Vater ein Stück weit auch so eine Krisenerfahrung oder Extremerfahrung, vielleicht sogar so ein Stück weit auch ein Wendepunkt für dich war. Und wie ist es so weitergegangen? Also wie hat sich das so ein Stück weit, wie hat dieser Impuls, dieser sehr starke Impuls, wie hat der gewirkt? Wie hat der dich ein Stück weit auch geprägt, dich mehr mit deiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, einen neuen Ausdruck von Männlichkeit zu finden? Wie war so der Prozess? Was war da herausfordernd? Was hat dir geholfen? Wo steckst du vielleicht immer noch gerade drin, wie du sagst, dass die Frage dich immer noch begleitet? Magst du so ein bisschen da noch mal ein bisschen erzählen, wie es denn weiterging? Oder ob es wieder genau so geworden ist wie vorher?
Genau, ich kam so ein bisschen orientierungslos nach Berlin zurück und habe nur gemerkt, was ich nicht mehr will, aber ich wusste nicht genau, was ich jetzt will. Und habe dann durch Zufall einen Text gelesen auf einer Salon.com, einer amerikanischen Website, auf der ich vorher noch nie gewesen war. Und der hieß sowas wie How Patriarchy is Killing Men. Und das war der erste Text, den ich gelesen hatte. How Toxic Masculinity is Killing Men, hieß er, glaube ich. Den ich zum Thema gelesen habe, zu toxischer Männlichkeit. Also auch das ist ja ein bisschen ein sperriger Begriff. Zu ungesunder Männlichkeit. Und der war mit Statistiken unterfüttert, ne, warum wir Männer kürzer leben, öfters suchtkrank sind, im Gefängnis sind, in Autounfällen sterben. Aber halt auch, und da war so ein schönes Zitat drin, und auf Deutsch übersetzt war das sowas wie, Männer sterben nicht erst im Tod. So viel zu sagen, wie sie sind eigentlich nie richtig lebendig, weil sie nie wirklich einen Zugang zu sich selbst haben. Und das hat mich dann, glaube ich, erstmal in diese ganze zu diesem Thema gebracht, toxische Männlichkeit. Und das war in dem Augenblick, hat mir das mein Leben erklärt. Ich habe, glaube ich, dreimal hintereinander gelesen in dem Augenblick, diesen Artikel. Das war eine totale, wie so ein wie so ein Koordinatensystem, das ich über mein Leben legen konnte. Und dann auf einmal sind mir sehr viele Sachen bewusst geworden.
Und was waren das so für Sachen? Was waren da vielleicht Erkenntnismomente oder Ecken oder Konfrontationen, die da entstanden sind?
Na, ich glaube erstmal das Verstehen, dass ich halt eine Prägung habe als Mann, die ungesund ist. Dass ich halt ein Leben führe, das ungesund ist. Sowohl für mich, aber und das kam dann so mit der Beschäftigung mit dem Klima auch für den Planeten. Mhm. Sicherlich auch eine Wut oder einen Wunsch, das irgendwie anders zu machen. Und ja, ich habe mich dann in der Folge, also ich bin dann weiter Reporter geblieben. Ich habe jetzt meinen Berufsweg nicht geändert direkt. Habe dann angefangen, mich viel mit der Klimakrise zu beschäftigen und bin dann mit meiner damaligen Partnerin zu einer Reise aufgebrochen. Und die Idee war, einmal quer durch alle Klimazonen von Südafrika bis in die Arktis zu reisen. Und durch Covid mussten wir die Reise dann verkürzen. Sie mussten zurück. Nach dem ersten Teil sind dann in einem feministischen Hausprojekt gelandet. In Brandenburg, dem Haus des Wandels. Und das war, also obwohl es ein ziemlicher Schock war, dieses Projekt abzubrechen, was wir ein Jahr lang vorbereitet hatten und viel investiert hatten, war das ein totaler Segen, auf einmal 4 Monate dort zu leben. Auch auf einmal nicht arbeiten zu können, worüber ich mich vorher stark definiert hatte.
In dem Haus des Wandels zu leben, 4 Monate meinst du, ne? Mhm.
Genau. Ich konnte als Auslandsreporter auf einmal nicht mehr reisen während des Lockdowns. Und dann in diesem besonderen Setting zu sein, das vor allem, also lebten vor allem Frauen da, vor allem sehr feministische Frauen. Und dann diesen Raum zu haben, um mich mit meiner Prägung auseinanderzusetzen, was auch ganz schön hardcore war, weil auf einmal halt das, was mich vorher als erfolgreich definiert hatte, wenig galt. Also so, da galt halt nicht, dass ich für den Spiegel gearbeitet habe, sondern wie gut ich Klos putzen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber Klos putzen ist nichts, was ich besonders gelernt habe in meinem Leben zuvor. Also so das ganze Thema Sorgearbeit, das war halt das, worum es da ging. Wie gut können wir unser Zusammenleben unter diesen schwierigen Bedingungen der Pandemie gestalten, wie können wir uns trotzdem ein schönes Leben machen? Und das sind ja halt einfach Fragen von Sorgearbeit ganz oft. Und da war ich halt, also es war richtig peinlich teilweise. Es war so ein Moment, als ich mit einer aus dem kleinen Büro, was wir uns eingerichtet hatten, zurückging in die Küche, was ein riesenlanger Weg war, weil das ein riesiges Haus war. Und sie nahm so ganz instinktiv alle dreckigen Gläser mit. Und ich war halt so, warum sehe ich das denn nicht? Warum ist mir nicht aufgefallen, dass hier so viele dreckige Gläser stehen? Und das waren und das dann auch zusammenzudenken mit der Klimakrise. Also wenn man sich umguckt, sind es meistens Männer, die Wälder abholzen, die große Autos fahren, die Ölkonzerne leiten und. Und Frauen sind es ganz oft, die Scherben aufkehren. Und was läuft denn da schief? Und wie gesagt, es war auch ganz schön heavy, weil ich dann auch erstmal einfach viel negatives Feedback nicht unbedingt bekommen habe, aber ich habe mich dann viel mit toxischer Männlichkeit beschäftigt. Und das ist natürlich nicht schön zu merken, da ist ganz schön viel im Argen in einem selbst. Aber auch super heilsam. Ich bin total dankbar für die Zeit.
Stelle ich mir vor wie so einen großen Männlichkeitsspiegel in dem Haus, der da um dich rum sozusagen platziert war. Und auch in diesen Kontrasten, also Kontraste schaffen ja häufig erst die nötige Schärfe, um auch die Unterschiede zu erkennen. Ne? Gut, du hast jetzt da natürlich dann, klingt so für mich, das ist dann sozusagen sehr kontrastreich gewesen. Und inwiefern heilsam? Also weil du meintest gerade, dass es auch ein Stück weit heilsam war. Also was würdest du da als heilsam bezeichnen?
Ich habe vorher so ein Leben auf der Überholspur gelebt. Also ich habe in der Zeit gearbeitet für den Spiegel, Journalistenpreise gewonnen, sehr viel gereist, kein richtiges Zuhause. Also schon irgendwo eine Wohnung, wo meine Sachen waren, aber das war kein Ort, der zu Hause war. Auch mein Körper war kein Zuhause für mich, sondern eigentlich nur das Ding, was mein Gehirn rumträgt. sehr individualistisch, sehr ich gegen alle anderen, sehr Ellenbogen. Mhm. Also nie krass, ich war jetzt kein Porsche-fahrender Arsch-CEO, so. Und ich glaube, ich bin immer ein solidarischer, freundlicher Mensch gewesen. Aber ich bin schon halt, ich habe mich viel in dieser Welt bewegt, in der es halt sehr um Leistung geht, sehr darum geht, den Scoop zu haben, die aufregendste Reportage. Und wenn man für die aufregende Reportage halt in der Ukraine an die Front fahren muss und dann auf einmal das mit dem Maschinengewehrfeuer losgeht, dann war das halt auch das Teil dieses Jobs. Und nichts gegen Kriegsberichterstattung, das ist total wichtig, aber es macht natürlich was mit einem. Und ja, und das zu erkennen und diese Prägung zu hinterfragen und einfach ja im weitesten Sinne weicher zu werden, war total heilsam, war total schön. Mhm. Also mein Leben ist einfach viel schöner geworden.
Mhm. Du schreibst da, wie ich finde, einen total tollen Newsletter für alle, die es kapiert haben. Kannst du uns gleich gerne nochmal aufklären, wo man den auch finden kann. Ich erinnere mich an einen Beitrag, und ich weiß nur noch so ungefähr, da hast du über Leistung und Karriere gesprochen und so ein Stück weit knüpft es so ein bisschen an dieses, dass irgendwie Leistung und Karriere machen ein Stück weit auch, ich weiß nicht, unnachhaltig ist oder irgendwie dieses System stützt oder so. Ist so ein bisschen so eine vage Erinnerung, die ich habe. Und weil wir ja uns auch im Kontext von Arbeit und neuer Arbeit hier unterhalten, würde es mich interessieren, das nochmal zu vertiefen und aufgreifen, was du gerade sagst, dieses Leistung und Porsche fahren und so, dass es so ein gewisser Drive ist, auch wenn es sozusagen, ja, in einer edlen und wichtigen Tätigkeit stattfindet, wie zum Beispiel Kriegsreporter oder Kriegsreporterin sein. Magst du uns noch ein bisschen was erzählen, wie du das so ein bisschen verknüpfst mit Arbeit, dieser Drive und was es vielleicht sogar mit Klimaaktivismus zu tun hat?
Und vielleicht noch ein Gedanke, weil das habe ich auch so bei dir jetzt rausgehört. Der Leistungsbegriff, den du, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, vor 8 Jahren hattest, ist auf jeden Fall anders als der, den du heute anlegen würdest, auch an dich selbst, oder?
Gute Frage. Ich fand die beste Definition von Patriarchat, für mich ist irgendwie ein System, in dem es um Dominanz und Hierarchie geht. Also ich versuche stärker zu sein als ihr beide, damit ich eure Frauen, euer Geld und eure Autos kriege. So hat das ja irgendwie mal angefangen und mittlerweile ist es natürlich ein bisschen verfeinert, aber letztlich geht es ja immer noch um Status, um Dominanz, deswegen sind ja viele Unternehmen immer noch hierarchisch aufgebaut. Oben sitzt dann King Kong und kann irgendwie alle anderen ausbeuten. Julian Reichelt, also das beste Arschlochbeispiel, was man sich vorstellen kann. Und wenn man das hochskaliert, ist unsere Weltwirtschaft ja genau so. Also es geht um Macht und Dominanz. Und sowohl im Kleinen, im Individuellen, als auch im Großen geht es darum, halt Ressourcen auszubeuten, um diese Dominanz aufzubauen. Und das ist jetzt bei mir irgendwie, ne, ein Auto als ein Statussymbol, einen schnellen Laptop und irgendwie Geld für eine geile Recherche. Für ein Land ist das halt seine Armee, seine starke Wirtschaft und keine Ahnung was. Hm. Und so ist das ja im ganz Kleinen, im einzelnen Mann sind die gleichen Funktionsweisen am Wirken wie im Großen. Und gerade diese Ausbeutung von Ressourcen zerstört halt den Planeten. Also wir rauben den Planeten aus und wir rauben aber auch Menschen anderer Hautfarbe und Frauen aus. Wir missbrauchen sie, wir beuten sie aus, um unser eigenes Fortkommen, um unser eigenes nach vorne kommen zu ermöglichen. Und das zerstört nicht nur unsere Beziehungen und uns selbst, sondern es zerstört halt auch den Planeten.
Puh. Braucht es... Ja. Braucht es für mehr Nachhaltigkeit mehr Frauen?
Also Länder, die Frauen, weil die hohe Repräsentation in den Parlamenten haben, weibliche oder weibliche Premierministerinnen, Präsidentinnen, sind klimafreundlicher und besser an die Klimakrise angepasst. Dazu gibt es eine Reihe Studien. Also das ist wahrscheinlich der Shortcut. Aber ich meine, was wir drei ja so vorbildlich auch zeigen, mit unseren großen Herzen und berührbaren Seelen, dass auch wir lieben Männer berührbar sein können. Nein, natürlich, also ich meine, ja und nein, ja klar, mehr Frauen an die Macht auf jeden Fall. Also ich meine, es zeigt sich einfach, dass Länder, Unternehmen, Organisationen in vielen Kennzahlen, die mir zumindest wichtig sind, besser abschneiden, wenn sie weiblich geführt sind. Aber habe ich in den letzten Jahren sehr viele tolle Männer kennengelernt, die sich auf den Weg gemacht haben, dieses Dreckspatriarchat zu überwinden? Ja, auch. Und deswegen glaube ich, braucht es dann eher eine gemeinsame Arbeit, das Patriarchat abzuschaffen und nicht die gemeinsame Arbeit, dran Männer abzuschaffen.
Finde ich, genau, das ist natürlich eine bewusst jetzt ein bisschen schwarz-weiß gestellte Frage gewesen, in dem Sinne, dass ne, das, was du ja auch andeutest oder beschreibst, dass es ja im Endeffekt dann gar nicht am Ende quasi darum geht, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern es geht um gewisse Qualitäten und die sind halt entsprechend, ne, wie du ja auch vorhin schon total beschrieben hast, so diese Prägungsmuster, die einfach an Geschlechtsmerkmalen festgemacht werden und sich dann biografisch bis ins Verhalten im Arbeitsleben natürlich, wenn ne, jemand dann als vielleicht hohe Führungspositionen auch viel Wirkmacht hat, und gleichzeitig aber für sich irgendwie individuell dann doch wieder ohnmächtig ist und das irgendwie kompensiert oder wie auch immer, ja, ausnutzt. Ne? Deswegen, ich glaube, da ist diese, wollte ich nochmal betonen, weil ich fand das echt cool, dass du jetzt gerade so geendet hast, auch mit dem Satz, wir müssen da eigentlich gemeinsam dran arbeiten, das, was man als patriarchale Strukturen ne, bezeichnen könnte, zu verändern und in der Welt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Frauen durch den Feminismus, der ja eigentlich auch im gleichen Sinne für Männer zugänglich sein könnte und aus ganz vielen Gründen, glaube ich, häufig nicht ist, da einfach 60, 70 Jahre Vorsprung haben in der, sag ich mal, bewussten Auseinandersetzung von Geschlecht, Gender und Wirksamkeit und Gerechtigkeit in Gesellschaft.
Was ich immer wichtig finde, dabei zu betonen, ist, dass wir Männer halt super viel gewinnen können. Mhm. Also so, mir geht's ja, ich schreibe immer noch Bücher, ich habe dann weiter auf den Spiegel gearbeitet, mittlerweile nicht mehr, weil es dann kulturell dann irgendwann doch nicht mehr passte. Aber ich bin ja nicht weniger erfolgreich in diesem, du hast eben nach Leistung gefragt, so klar, also ich weiß nicht, ob sich mein Leistungsgedanke, meine Definition von Leistung verändert hat. Leistung ist, glaube ich, immer noch das, was man so klassisch sieht, als jemand arbeitet halt hart und wird dann Chef. Ich habe diesen Begriff, glaube ich, für mich nie anders besetzt, aber ich bewerte das anders. Also ich bewundere diese Menschen nicht mehr. Ich bewundere nicht mehr den Chefreporter von einer Zeitung, der halt 60 Stunden die Woche arbeitet und kein Privatleben hat, weil ich halt mittlerweile weiß, wie viel diese Person auch verpasst und wie viel schöner das Leben sein kann, wenn man ja sowas macht wie Reporter sein, was ein unglaublich schöner Beruf ist. Schreiben ist einfach meine absolute Leidenschaft, immer noch. Aber sie hat halt einen Teil in meinem Leben gefunden und ich habe halt ein ganzes neues Königreich dazu gewonnen. Und das ist halt Gefühle, Verbindungen, gute Beziehungen, mehr Freundschaften, Liebe, körperliche Gesundheit und. Also da ist ganz, ganz viel Schönheit dazugekommen. Und ich glaube, mein Schreiben profitiert letztlich davon, weil ich halt viel mehr Tiefe habe. Also das, was ich tue, kommt nicht mehr nur aus dem Kopf, sondern kommt halt auch aus dem Körper und dem Herz. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch, also auch unter diesem klassischen Leistungsgedanken vielleicht sogar habe ich da gewonnen. Wobei ich merke schon, wenn ich das ausspreche, wird es mir ganz eng in der Brust und ich will mich darüber gar nicht mehr definieren. Und auch, glaube ich, ich gucke nicht mehr so viel darauf, was andere von mir halten, weil ich eine stärkere Verwurzelung in mir selbst habe und einen klareren Kompass habe. Und das ist auch einfach ein Riesengewinn, wenn du halt nicht mehr auf den Zuspruch von anderen angewiesen bist und einfach sagst so, das, was ich tue hier, ist das Richtige, weil ich mit mir selbst die Verbindung habe, die mir das erlaubt, abzuschätzen, ob das im Einklang mit mir selbst ist, was ich gerade tue.
Und wie gelingt dir das, dieses Königreich, was du dazu gewonnen hast, was spürbar ist? Also ich merke, wenn du sprichst, es kommt aus einer Tiefe, da ist eine Berührbarkeit, so, das ist was, warum ich dich mag, warum ich gern mit dir spazieren gehe, so, und gleichzeitig, warum wir dich natürlich auch hier eingeladen haben. Und mir stellt sich so die Frage, was braucht es dafür? Wie kultivierst du das? So, wie dieses Neue? Was
was braucht es? Was machst du ganz konkret, praktisch? Und was ist vielleicht auch hinderlich dafür? Oder was zieht dich da zurück oder wirft dich zurück ab und zu?
Dieses ganze große Feld, und das ist schon wieder so ein großes, komplexes Thema, aber einfach Persönlichkeitsarbeit. Ich habe damals eine alte Freundin wieder getroffen, für ungefähr 3 Stunden, die ich 10 Jahre nicht gesehen hatte. Und die sagte, Raphael, es gibt so einen Verein, der bietet sogenannte Heldenreisen an. Und dann habe ich eine Heldenreise gemacht. Das war ein einwöchiges Seminar, wo es darum ging, sich mit seinen inneren Anteilen auseinanderzusetzen. Und das hat ganz, ganz viel in mir aufgemacht und ganz, ganz viel bewegt. Ich habe dahin auch noch ein Seminar zu meinen eigenen Schatten gemacht, Schattenarbeit, also Anteile, die ich unterdrückt habe. Ja, ich habe, also ich bin in solche Richtungen gegangen, und dann ist es aber auch, hat sich mein Freundeskreis, glaube ich, stark verändert. Ich habe fast keine Journalistinnenfreunde mehr. Ich bin aus diesem Feld ausgestiegen, habe dafür einen sehr liebevollen, schönen Freundeskreis mittlerweile, wo ich auch, also wir haben einen Männerkreis, wir treffen uns alle 2 Wochen mit männlich sozialisierten Personen und sprechen darüber, was es für uns bedeutet, auf dieser Welt zu sein als Männer. Und da wird geweint und da wird sich umarmt und da wird gelacht. Und gestern Abend haben wir uns danach auch noch irgendwie, ich mache eine Weile, seit einer Weile jetzt auch Kampfsport, Krav Maga, dann haben wir uns noch mal in Schutzkleidung angezogen und es auch noch gekloppt. Und das war auch gut. Ja, ich glaube, da gibt es viele Angebote. Und es ist aufregend. Mhm. Ich kann auch noch sehr Psychedelika empfehlen. Noch ein großes, weites Feld, wo man sehr viel über Verbundenheit lernen kann, wo man sehr viel über die eigene Tiefe lernen kann, wo man sehr viel über die eigenen Traumata lernen kann. Ich empfehle das natürlich niemandem, das alleine zu Hause zu machen. Aber wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt mir gerne eine Mail. Aber den Teil können wir auch rauslassen. Ich glaube, das wird noch mal viel weiter.
Von den Dingen, die du gerade gesagt hast, wenn ich das mit einem Wort zusammenfassen müsste, dann würde ich das sagen, das wäre Verbundenheit, also Verbundenheit mit dir selbst, aber auch mit anderen. Und ich finde es so interessant, weil dieser Leistungsgedanke der traditionellen Männlichkeit oder der patriarchalen Strukturen, da kommt durch die Hintertür immer die Trennung damit, ne? Weil to be the best in the world sozusagen heißt ja auch immer, ich muss mich gegen alle anderen durchsetzen und
super sad, oder? Einfach super, super traurig.
Ja, ja. Und ich habe, Giacomo und ich haben vorhin noch drüber gesprochen, es gibt irgendwo einen Artikel, ich weiß nicht mehr, wo es irgendwie 20 Jahre her, dass ich den gelesen habe, aber da war so die Line, it's not to be the best in the world, but to be the best for the world. Ja, und ich finde so, das ist eine Art von vielen möglichen, das natürlich viel vereinfacht zusammenzufassen, aber so dieses in die Verbundenheit mit der Welt zu gehen, aber auf Basis einer Selbstverbundenheit.
Und selbst da würde ich, glaube ich, noch widersprechen. Dieses being the best for the world ist fast schon wieder so eine patriarchale Anmaßung, dass ich weiß, was gut für diese Welt ist. Ja. Weiß ich nicht. Also ich weiß so ungefähr, was gut für mich ist. Und für mich ist es gut, wenn anderen Leuten um mich herum es gut geht. Dann merke ich, dass es auch mir gut geht, weil dann haben die Kapazitäten, mir zu helfen, wenn es mir nicht gut geht und umgekehrt. Und insgesamt ist irgendwie eine freudigere Stimmung im Raum. Und dann geht es mir gut. Und dann muss ich mir nicht anmaßen zu wissen, was irgendwer, also natürlich versuche ich mir dafür zu sorgen, dass es denen gut geht und habe so eine ungefähre Ahnung, was ich jetzt tun kann, damit es denen gut geht. Aber diese Aufstellung der Weltrettungs, ich muss die Welt retten, ist ein total männliches, anmaßendes Konstrukt, glaube ich, dass Frauen auch weiblich sexualisierte Menschen weniger haben. Da ist natürlich auch wieder die Falle, dass man so reintrappt, ich mache jetzt den ganzen Tag nur noch Yoga und dusche mich mit Rosenwasser, damit es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann geht es auch der Welt gut. Das ist natürlich auch Bullshit. Ich bin nicht umsonst der letzten Generation beigetreten und klebe mich jetzt an Straßen, weil ich schon glaube, wir müssen es mit diesem System auch konfrontativ anlegen und dafür auch Opfer bringen. Und trotzdem tue ich das nicht, weil ich die Welt retten will, sondern weil ich das richtig finde, weil das aus mir rauskommt.
Ja, das finde ich natürlich auch ein super interessantes Thema noch, wie du da hingekommen bist. Ich glaube, wenn ich das für mich zusammenfasse, dann ist es so ein Stück weit auch eine Balance zwischen einer Verbundenheit, die ich mit mir habe, also die Integration der Gefühle, da sind wir auch so ein bisschen hergekommen, so die Geschichte mit deinem Vater oder dieser Prozess. Dann haben wir jetzt auch, habe ich viel gehört, so dieses Thema, die Verbundenheit mit anderen Menschen, also wie bin ich im Kontakt, kann ich mich einerseits kloppen mit irgendwelcher Schutzkleidung, gleichzeitig aber auch weinen, das ist ja totale Bandbreite an Beziehung, die da stattfindet, ne? Das ist ja so dieses Königreich, das Hinzugewonnene. Und dann ist für mich so der wichtige Punkt auch so dieses, verändert diese Beziehung oder hat dein Klimaaktivismus, speist er sich oder inspiriert er sich auch sozusagen aus dieser Verbundenheit zu dir und anderen Menschen im Sinne von, das ist einfach, fühlt sich nur natürlich an, weil dadurch eine andere Verbundenheit mit der Natur möglich wird und ich einfach merke, wow, so das fühlst du die Natur? Ist das etwas sozusagen, was sich daraus auch entwickelt hat oder ist da vielleicht eine andere Einflugsschneise richtig? Wie passt das zusammen oder hat das einen ganz anderen Grund für dich, dich da zu engagieren? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Ich glaube, das Gleiche, was mich damals in den Nahen Osten getrieben hat und in den Journalismus auch, dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass ich das, ich glaube, was ich von meiner Mutter habe, was gar nicht so viel, also das hat, glaube ich, nicht so viel mit Männlichkeit, Patriarchat zu tun, sondern ich glaube, ich hatte immer genau diesen Drive auch. Und der hat mich jetzt dahin geführt. Also ich meine, wenn wir uns das angucken, überspitzt gesagt, gibt es 20 Ölkonzerne, die sind fast alle von Männern geführt. Die sind über die letzten 40 Jahre für 30% aller CO2-Emissionen verantwortlich, haben damit rund roundabout 3 Milliarden US-Dollar Profit am Tag gemacht, sind also sehr, sehr reich geworden. Das ist ungefähr 1% des globalen Wohlstands. Also 20 Konzerne sind sehr reich geworden mit der Zerstörung unseres Planeten. Und in Ostafrika, wo ich viel war, in der Vergangenheit hungern gerade 28 Millionen Menschen, ein Drittel von Pakistan war unter Wasser, das Ahrtal wurde überflutet. In a nutshell, ein paar Leute sind sehr reich geworden mit der Zerstörung dieses Planeten und sehr, sehr viele Menschen leiden schon jetzt und werden noch viel mehr leiden und das macht mich einfach sehr wütend. Und auch da wieder einfach dieser Emotion Ausdruck zu verleihen, diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, kann ich nicht mehr im Journalismus, weil dort so viel Meinung und Haltung nicht gewünscht ist, zumindest nicht in der Klimakrise, aber das ist ein anderes Thema. Aber sich auf eine Straße zu setzen und sagen, so, ich mache nicht mehr mit bei dieser ganzen Scheiße, ich stelle mich mit meinem Körper dagegen, fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und deswegen mache ich das.
Wir kommen langsam zum Ende. Und wir haben eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, stell dir vor, du hast die Möglichkeit oder auch die Macht, eine neue Tradition einzuführen, die alle Männer am Männertag einmal im Jahr machen. Irgendein Ritual, eine Übung, ein was auch immer es ist. Und das werden alle deutschen Männer und alle nicht-deutschen Männer, die in Deutschland leben, werden dem folgen. Welche Übung, welches Ritual schlägst du vor und warum?
Das Erste, was mir jetzt kam und was ich unglaublich schön und stark immer finde, ist einfach jemanden umarmen. Und wirklich aber mal jemanden lange umarmen. Nicht so Arme drum und klopf, klopf, klopf wie so ein Judo-Kämpfer, sondern irgendwie sich mal die Zeit nehmen, auch die Atmung von dem anderen zu spüren. Und vielleicht würde man an dem Tag ein paar Männer, denen man auf der Straße begegnet, eine lange Umarmung schenken.
Cool.
Schön. Das passt auch zum vorletzten inhaltlichen Punkt.
Unter anderem beim Umarmen ja auch. Bei Umarmungen, die länger als 30 Sekunden dauern, Oxytocin ausgeschüttet wird.
Ja, und es ist auch einfach, also ich meine, was wir ja auch lernen, ist einfach, dass Männer, alle anderen Männer oder viele andere Männer unsere Gegner sind. Und dass wir Angst haben müssen vor denen und. Und ich meine, ich glaube, das könnte helfen, andere Männer einfach mal zu umarmen und zu merken, sind ja vielleicht auch alles tief in sich drin kleine Knuddelbären.
Und für alle Zuhörenden, die voll Bock haben, mehr über dich zu erfahren, ich habe den Newsletter schon angeteasert, du hast gerade ein Buch, Manuskript auf jeden Fall fertig geschrieben, weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber wahrscheinlich schon. wie heißt der Newsletter? Wo findet man dich? Was ist irgendwie, ja, wie kann man dich gut erreichen?
Genau, ich schreibe jeden Montag einen Newsletter über, der heißt Klima, der Newsletter für die, die es kapiert haben. Und das ist natürlich ein bisschen polemisch und spielt darauf ab, dass sich auch da viel ändert, wenn man einmal das mit der Klimakrise richtig an sich ranlässt, auch emotional an sich ranlässt. Ich glaube, am einfachsten findet man ihn, wenn man Raphael Thelen und Newsletter googelt. Genau, und ich habe ein Buch über Wut geschrieben, einen Roman, aber der kommt erst im August raus und da erfahrt ihr dann aber auch rechtzeitig von, wenn ihr den Newsletter abonniert.
Super. Ja, danke für die Info.
Also gibt's ein gutes Buch mehr im Sommer.
Cool.
Ja, danke für die Einladung. Schön.
Ja, wir bedanken uns, dass du da warst und dass wir so einen Teil deiner Biografie nochmal zusammen mitgehen durften durch diese Brille von traditioneller und aber auch einer neuen Männlichkeit. Vielen Dank dir.
Danke euch, hat mir auch tatsächlich gut getan, das nochmal, ja, schönes Gespräch, vielen Dank.
Danke und bis bald.
Tschüss, tschüss.
Okay, du, das war das Gespräch mit dem Raphael. Wow, ganz schön bewegte Biografie. Genau, das Gespräch war jetzt ja gerade eben erst und ist ganz frisch jetzt auch für uns. Wir sind jetzt gerade quasi zu zweit in unserem Podcast-Studio noch drin. Giacomo, was sind denn so ein, zwei Sachen, wo du gerade so den Eindruck hast, das halt noch ein bisschen nach bei dir?
Also zwei Sachen. Das eine ist, dass ich merke, dass das mich bewegt hat, wie offen und ehrlich und berührbar Raphael gesprochen hat, insbesondere auch in Bezug auf seinen Vater und diesen Prozess so. Ich habe das Gefühl, wir sind so richtig in Kontakt gekommen, er hat sich richtig gezeigt und dafür bin ich gerade dankbar und ein Stück weit nährt mich das auch. Und das Zweite ist, was ich interessant finde, schon wusste, aber sich nochmal ein Stück weit klarer vor mir offenbart hat, ist dieser unmittelbare Bezug von traditioneller Männlichkeit und Klimakrise. Ja, und diese Querverweise oder diese Zusammenhänge, diese gegenseitigen Auswirkungen aufeinander, was wir ja ganz sicher an anderer Stelle nochmal vertiefen sollten hier als Thema. Wie geht's dir, Daniel? Was nimmst du mit? Was ist gerade lebendig in dir?
Ja, ein Punkt, der noch so resoniert, ist das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast. Und ich würde es noch ein bisschen ergänzen. Ich fand es bei ihm jetzt echt beeindruckend, wie er Erfahrung und aus so ganz unterschiedlichen Bereichen immer wieder mit Hintergrundwissen, also weil er ja auch gerne die Themen, so mein Eindruck, durchdringt, intellektuell aufarbeitet, ja auch in seiner journalistischen Tätigkeit, was er im besten Sinne, hatte ich den Eindruck, auch mitnimmt für sich und auch als Anspruch hat für sich als Person. Ne? Er hat dann über die Erfahrungen mit seinem Vater, die ich auch sehr berührend fand, angefangen hat, auch über diese patriarchalen Strukturen nachzudenken. Also hat es dann sozusagen direkt auf eine ganz andere Ebene nochmal gebracht. Und das, finde ich, zeigt nochmal, dass aus dieser Verbindung von ich hab Erfahrungen, reflektiere die und ich kann das aber auch mit Wissen anreichern. Und das bringt dann sozusagen nochmal eine andere Qualität in die Ausdrucksmöglichkeiten dessen, wie ich das in die Welt trage und für mich vielleicht auch verstehe, kognitiv und aber auch emotional.
Spannend.
Genau.
Und uns interessiert natürlich auch, was ihr Zuhörende denkt, irgendwelche Impulsen, neuen Gedanken, Fragen. Und wir freuen uns über Kommentare und Nachrichten. Schreibt uns gerne an podcast@newworkman.de, man mit E. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.
Genau. Gerne natürlich liken. Das hilft uns mit Sichtbarkeit und das hilft auch den Dialog sozusagen darüber, über diesen Podcast hinaus zu stärken, weil wir sind der Überzeugung, dass dieser Podcast nur ein ganz, ganz kleines Element sein kann, quasi ein Nudge für mehr Diskurs über eine neue positive Männlichkeit in dem Sinne. Danke euch fürs Zuhören.
Ein kleiner Nudge mit Schmackes.
Genau. Ciao. Also, macht's gut. Tschüss.